Hallo und herzlich willkommen zum 656. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute wie letzte Woche Emil. Hallo Emil.
Juhu! Also in 10 Podcasts muss ja unbedingt dabei sein. Das kündige ich jetzt schon an, gell?
In 10 Podcasts?
Ja, wenn wir jetzt bei 656 sind.
Ach so, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Bei 666 willst du dabei sein.
Ja.
Ja, stimmt. Ich überlege gerade, wann wäre denn der 666?
In 10 Wochen.
Das sogar, ja, das, ich überlege gerade, im Oktober wäre das wahrscheinlich dann soweit. September oder Oktober müsste das dann so. Ne, im September ist es, im September.
Wurscht, machen wir irgendein Horror-Special. Ja. Irgendwas mit Tod und Verderben.
So, dass wir das zeitlich irgendwie das aber im Kopf haben.
Ja, ich muss mir vor allem wieder dann vorher informieren, was alles noch indiziert ist, weil ich erwähne ja immer gerne indizierte Spiele, aber inzwischen scheint diese Listen ja dramatisch zu kleiner zu werden.
Ja, die ist massiv gesunken, weil es werden so gut wie keine, es gibt eigentlich kaum neue Indizierungen,
ja.
Das gibt es kaum noch.
Und alles Alte wird irgendwie runtergenommen, außer natürlich Manhunt und Manhunt 2.
Ja, bewusst. Aber nee, das liegt daran, dass die Liste nach, ich glaube, 20 oder 25 Jahren werden die Spiele automatisch überprüft und gelöscht, wenn
ach so.
Ich irgendwas dagegen spreche. Also da gibt es einen Automatismus, es kann ein Neuantrag gestellt werden.
Ja, aber der wird nicht passieren seitens Rockstar.
Dass
ne?
neu geprüft wird. Das macht man aber bei vielen Spielen nicht, außer es soll eine neue Version veröffentlicht werden. Bei Gears of War ist das einmal vorgefallen, dass Microsoft einfach neu hat prüfen lassen, damit sie das in Deutschland auch neu veröffentlichen dürfen. Das müsste bei der Ultimate Edition damals gewesen sein. Und bei sowas kommt es schon mal vor, dass die Publisher das machen. Ansonsten fliegen die Spiele halt durch die automatische Listenstreichung, weil sie nicht mehr die Erfordernis erfüllen.
Aber sie werden neu geprüft. Also Manhunt 2 wird nicht von der Liste verschwinden.
Manhunt 2 ist, glaube ich, auf einer anderen Liste, bei der ist das nicht passiert. Wir haben ja 3 Listen in dem
Sinne. Okay.
Wir haben ja die AB-Liste okay. Und dann haben wir noch die beschlagnahmten Sachen. Und ich könnte sein, dass das sogar auf der beschlagnahmten. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Egal, wir sind wegen ganz was anderem da, wobei das auch ein interessanter Teil des Ganzen ist.
Ganz genau. Und wir wollen erst ganz kurz, wir haben heute nicht Star Fox als Thema, wie wir letztens angekündigt haben. Aus organisatorischen Gründen, weil halt einfach die anderen Teilnehmer, die dabei geplant waren.
Wir haben einen Special Guest, bitte. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist unfassbar in der Geschichte des NMAX, dass wir ihn wieder gewinnen konnten für einen Podcast und er hat das Wochenende keine Zeit gehabt. Außerdem, es gibt wichtigere Dinge zu besprechen als Star Fox, auch wenn Star Fox sehr gut ist und das werden wir nächste Woche genauer erläutern, aber im Moment gibt es andere Sachen, die für uns sehr gut sind, eigentlich, aber für alle anderen halt nicht.
Ja. Und zwar wollen wir einen sogenannten State of Industry Podcast aufnehmen. Ich denke mal, für alle, es geht halt um die aktuelle Lage in der Gaming-Branche, in der Gaming-Industrie. Und man muss ja nur 2 Begriffe erwähnen, Sony und Microsoft und deren letzten, ja.
Du darfst bitte Ubisoft und Embracer darfst du nicht vergessen in dem.
Ja, natürlich. Ich wollte nur, das waren halt die aktuellsten Sachen. Es ging jetzt nur um die beiden ganz großen Themen, die halt vielen jetzt gerade aufgefallen sind. Ich meine, Sony halt, weil es schon ein großes Ding ist, Microsoft halt wegen den.
Ich meine, Sony ist ein großes Ding wegen der Einstellung von Physical Media, was vielleicht ein leichtes Thema heute ist, aber deswegen sind wir ja eigentlich nicht da, hätte ich behauptet.
Nein, aber es hat halt so ein. Deswegen ist es halt vielen, das ist halt vielen aufgefallen und. Es ist halt gerade ein aktuelles Thema und da haben wir uns gedacht, wenn wir schon den Podcast austauschen, warum nehmen wir das nicht einfach als Thema rein? Wäre ja auch eine gute Möglichkeit, mal darüber zu reden, besonders weil du hast das ja sogar vorgeschlagen, weil du da drauf, weil du das ja sehr interessant findest, das Thema.
Wir haben einen eigenen Kanal auf unserem privaten Discord, unter anderem mit dem Michi zum Beispiel, der natürlich wie immer keine Zeit hat, weil er 2 Kinder hat, wo wir uns hauptsächlich um Missstände und Entlassungen und Studioschließungen in den letzten Jahren oder in den letzten 1-2 Jahren eigentlich gibt's den Kanal erst beschäftigen und es ist halt vor allem in den letzten Monaten halt immer mehr aufgefallen, dass es eine ziemliche Katastrophe ist. Und wird und war und Ding. Also, kurzes AI-Disclosure. Ich habe Google Deep Research mehrmals auf den Weg geschickt und dann kommt ja ewig lange Listen raus und aus dem habe ich mir dann entsprechende Notizen gemacht, die ich dann in Folge natürlich auch überprüft habe, wobei mir Deep Research eigentlich nicht viel Sachen gebracht hat, die ich nicht gewusst habe. Er hat mir nur geholfen, gewisse Sachen zeitlich wieder ein bisschen einzuordnen und die Größe davon einzuordnen. Plus Quellenangabe. Ich habe keine Ahnung, wer das macht, aber es gibt auf Obsidian MD wunderschöne Tabellen, Game Industry Layoffs, die aus irgendeinem Grund die letzten zwei Wochen nicht mehr aktualisiert worden ist, weil es da ziemlich abgeht, aber bis zumindest einmal bis Ende Juni eine wunderschöne, grauenhafte Historie hat von 2021 bis heute, welche Studios wann wie viel Leute gekündigt haben und so weiter und so fort. Das kommt inzwischen von 2021 bis jetzt sind wir bei 45.000 Entlassungen.
Ja, das ist schon, ist es schon hart, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ich sag's direkt, du bist wahrscheinlich viel tiefer in dem Thema drin als ich. auch durch euren privaten Discord-Channel, den ihr da habt.
Es ist, ich bin ja selber inzwischen Führungskraft im IT-Bereich. Nennen wir es einmal so. Ja. Nicht im Videospielbereich, überhaupt nicht, aber zumindest ich kriege gewisse Teile, die sich da ja ausgewirkt, oder warum das Ganze so ist, ja, mit teilweise.
Ja. Und dadurch, ich weise darauf hin, du bist halt wesentlich mehr im Thema drin, als ich bin mehr so dein Gesprächspartner für heute.
Ist kein Problem.
Ich habe natürlich auch ein bisschen mit beschäftigt, beschäftige mich natürlich die ganze Zeit damit, weil es ja auch die Gaming-Branche, auf die ich immer einen Blick drauf habe und so weiter. Ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich meine, eine der letzten großen Meldungen, weil wir schon bei Entlassung haben, war ja auch die von Xbox. Ich spreche jetzt bewusst von Xbox, weil die ja von der Sparte immer als Xbox sprechen. Die entlassen, wie viel waren es? Über 3000 Leute, die entlassen wurden? Irgendwie so, war jetzt gerade die Tage, war ja die Meldung, es über 3000 Personen entlassen und 4 Studios jetzt wegfallen. Wobei die Studios nicht direkt geschlossen werden, 5. Muss man dazu auch sagen. 2 davon werden ja sogar wieder zu Indie-Studios, also unabhängig. 1 Studio wird verkauft. Nee, 2 Studios werden verkauft, so war's. Und ein 5. Studio ist unklar, was mit denen passieren wird.
Genau, Arkane ist das, was unklar ist, weil Arkane hat die große französischen Arbeitsschutz plus die Gewerkschaft dahinter etc. Bei denen kann man einfach nicht sagen, wir machen euch heute zu. Da muss man entsprechend verhandeln und vielleicht gibt es da noch eine Chance oder sonst irgendwas, aber ansonsten hätten sie es wahrscheinlich einfach zugemacht. Es sind 3.200 Entlassungen sind's, wobei das ganz Tolle bei Microsoft ist, 1.600 sind's heute, 1.600 sind's im Laufe des Jahres. Und niemand weiß, wer die zweiten 1600 sind. Und alle, vor allem bei Blizzard, wirkt sich das gerade ganz katastrophal aus. Ja, weil es sind quasi alle am Jobbing-Block und keiner weiß, ob er betroffen ist und ob er in einem halben Jahr noch einen Job hat. Und was ich zusätzlich da jetzt noch einwerfen wollte, ne? 3.200 Entlassungen sind ja noch vergleichsweise wenig. Letztes Jahr waren es 6.000, 8.000 bei Microsoft in der ganzen Sparte, weil da haben sie im Prinzip das Ganze, was von Activision gekommen ist und so, oder halt alles, was doppelt war, plus zusätzliche Studios und Cancellations, ja schon vor 2 Jahren, immer weiter abgebaut. Und Microsoft hat ja auch mit Asha Sharma eine neue Chefin gekriegt, die aus dem KI-Bereich kommt, wobei man ihr das nicht so tragisch anmerkt, wie man hätte befürchten können.
Nein.
Die aber auch gestern, die vor 2 Wochen, letzte Woche, teilweise sinnvoll ansetzt. Also sie erzählt ja auch von Organisationsstrukturen, dass gewisse Entscheidungen durch über 20 Level haben gehen müssen, damit sie quasi gegreenlightet werden und sonst irgendwas. Und das ist eine komplette Katastrophe. Und genau solche Sachen erlebe ich in meinem Arbeitsbereich auch. Und da ist es ein Bruchteil der Level und da sind sie schon ein Problem. Und sie hat ja, aber was halt dann das Problem ist, es ist jetzt der gefeuert worden, der zuständig war für die letzten 30 Jahre für Xbox Backward Compatibility und für Xbox Cloud Streaming und da fallen jetzt trotzdem wichtige Entscheidungsträger und wichtige Leute weg, die viel Wissen haben. Es ist die Frage und das ist bei Microsoft kann man zusätzlich noch sagen, Phil Spencer hat 80 Milliarden Dollar ausgegeben ballert in einer Zeit, wo Geld einfach billig war, wo du Kredite gekriegt hast und wo die Zeit darauf hingegangen ist, und das war dasselbe Problem von Sony und das war dasselbe Problem bei Embracer. Man geht einfach in die Investitionen, man kauft sich alles, was man braucht und noch zusätzlich was dazu und Geld, Geld, Geld raus. Und dann hat es halt einfach einen riesigen Schwung gegeben und Kredite sind jetzt plötzlich teuer. Und Geld ist schwer zu beschaffen. Es sind allein die externen Investitionen im Gaming-Bereich um 55% eingebrochen. Embracer ist mehr oder weniger am Sterben und splittet sich komplett auf in mehrere Unternehmen, weil sie an einem einzigen Investment vom saudi-arabischen Game Fund gekommen sind, der dann kurzfristig zusammengebrochen ist. Und das hat quasi Embracer komplett gekillt. Von einem Tag auf den nächsten. Das war ein reines Pumpgeschäft und ich habe mir Embracer schon 10 Jahre mindestens angeschaut und mir gedacht, wie geht das überhaupt? Die kommen da aus dem Nichts. Und
ja, davon hatten wir es ja, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast haben wir mal darüber,
ja,
drüber gesprochen, so zufällig, war gar nicht mehr Bestandteil des Podcasts an sich.
Das war vor dem Ding der Bubble.
Ja, genau, das war davor, weil die einfach so. Die haben ja gekauft, und das ist ja nicht nur in der Gaming-Branche, die haben ja auch außerhalb des Gaming gekauft, die haben ja Dark Horse Comics übernommen, die haben hier, wie heißt dieser große Brettspielhersteller, ich komme gerade leider nicht drauf, wie der heißt, die haben sie ja auch gekauft.
Sie haben Herr der Ringe gekauft.
Herr der Ringe, genau, die haben Herr der Ringe gekauft, ganz genau. Und das ist, was die alles aufgekauft haben, Middle-Earth Enterprises nennt sich dieses Unternehmen, das haben sie gekauft, was die alles aufgekauft haben. Und das war halt so, okay, wie geht das? Wie funktioniert das? Und eigentlich war es klar, dass diese Blase um Embracer irgendwann platzen musste, weil...
ist die Frage. Ja. Es war halt schon ein sehr tragisches... Also es sind zwei Sachen zusammengekommen. Also im Prinzip war das durch die Pandemie. Die Pandemie und zusätzlich dann auch der KI-Hype und sonstige Scheiße, wo sich ja inzwischen Firmen hunderte Milliarden in Kreis schirmen. Also im Prinip Microsoft kauft bei der ARM-Firma um 10 Milliarden Credits und kriegt dafür 10 Milliarden Einnahmen für die Credits und im Prinip schirmen sich alle nur Geld hin und her. Und im Moment haben die ganzen IT-Unternehmen ja unfassbar hohe Bewertungen und sonstiges Trara. Aber auf das will ich gar nicht so genau eingehen. Aber was halt, Microsoft ist da ja direkt betroffen. Die sind Teil von der KI-Branche, deswegen erwähne ich es auch. Das heißt, für die ist Xbox jetzt im Moment vollkommen irrelevant. Und also ein Side-Project, weil sie müssen alle Investitionen in die KI-Blasen ballern, um dann nicht zu verlieren, weil wer die gewinnt, hat im Prinzip dann für die nächsten Jahre ausgesorgt. So in der Art ist der Gedanke, den sie haben. Sony, bisschen anders. Sony war einfach nur scheiße dumm. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Sony hat vor ein paar Jahren beschlossen, sie möchten auch die Einnahmen eines Roblox oder Fortnite haben, haben 11 Live-Service-Games gleichzeitig in Produktion gehabt und haben dann um 3,5 Milliarden Bungie gekauft, um diesen ganzen 11 Service-Games zu helfen, weil Bungie hat ja ein einziges erfolgreiches Live-Service-Game. Das heißt, die sind die unfassbaren Experten in alle Live-Service-Games. Und das Ding ist so katastrophal in Arsch gegangen, wie es gar nicht hätte in Arsch gehen können. Das Ganze dann natürlich, die große Krönung war dann Concord, ein Spiel, was 200 bis 400 Millionen gekostet hat und dann von einem Tag auf den nächsten gelauncht und wieder offline gegangen ist und auch 300 Leuten den Job gekostet hat.
Das wäre ja auch so ein richtig passives Ding, was Sony auch sehr geschadet hat.
Und das hat halt zu viel in Folge gefolgt. Ne? Es hat Kündigungen bei Naughty Dog gegeben, bei einem Haufen andere Sony-Studios, weil plötzlich die Live-Service-Blase, die nie eine Blasen war. Es hat ein paar Spiele gegeben, die haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht und verdient. Spiel damit verdient, sagen wir so. Und es ist trotzdem ein Glücksspiel, gleich wie wenn du ein Indie-Spiel rausbringst auf Steam oder sonst irgendwas. Du musst gesehen werden und du musst Ding und dem, aber du kannst das nicht, du kannst dein komplettes riesiges Konsolenunternehmen auf ein Live-Service-Ding ausrichten, auf die nächsten 5 Jahre und Milliarden rausballern für nix und wieder nix und währenddessen gleichzeitig deine Core-Audience auf der Konsolen komplett vernachlässigen.
Ja. Ich meine, sie haben ja auch bei Bungie dann den Fehler begangen und wollten ja mit Marathon auch genau das machen und haben gehofft, sie können die Destiny-Leute mit Marathon abgreifen.
Ich meine, das ist die einzige logische Schlussfolgerung. Das nächste Spiel von Bungie, das ziehe ich noch ein. Ist ja, aber auch, also es hat ja halt Bungie, es ist ja Bungie letztes Jahr quasi halbiert worden, weil sie diese Live-Service-Blase aufgeben haben und jetzt vor 2 Wochen ist Bungie noch einmal kastriert worden. Würde ich jetzt behaupten. Also die kommt das komplette Destiny-Team, Teile von vom Marathon-Team und ja.
Ja. Ja. Das ist gar nicht mehr. Das ist ja die Frage, wie weit sind diese Teams jetzt noch handlungsfähig? Bei Microsoft ist ja auch die Frage gerade mit Bethesda. Da sind einige Teams so zusammengestaucht worden, dass gerade jetzt Fallout 76 und die Elder Scrolls Online. Da gibt es jetzt Aussagen von anonymen Mitarbeitern, die sagen, sie wissen nicht, wie neue Inhalte entwickelt werden sollen, weil diese Teams so stark zusammengestaucht wurden.
Was für Elder Scrolls Online halt unverständlich ist, weil das war noch ein Cash-Cow. Auf der anderen Seite, Software hat sich zum Beispiel gemeldet mit, ja, sie haben verdammt viele Leute verloren, aber sie sind jetzt quasi auf der Teamgröße von am Doom 2016, wie sie das damals gemacht haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war das Beste der 3 Spiele. Und ich meine, keins von den 3 gefällt mir jetzt besonders gut, aber das habe ich zumindest am besten in Erinnerung. Und das war die neue große Revolution. Und wenn sie die Teamgröße brauchen, um sowas Großartiges zu erschaffen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja. Es muss nicht immer negativ ausgehen, wenn die Teams schrumpfen.
Natürlich ist es scheiße, dass Leute ihren Job verlieren und sonstige Geschichten.
Keine Frage, das will ich gar nicht sagen. Aber manchmal ist es halt auch, dass zu groß aufgebauschte Teams die Entwicklung behindern, weil du einfach gar nicht so viele Leute dafür brauchst. Aber da sie im Team sind, beziehungsweise da sie im Studio sind, du die nicht entlassen willst, eben weil man den Leuten nicht den Job kosten will und es momentan nicht notwendig ist, kann das trotzdem schädlich fürs Spiel sein, weil die musst du ja irgendwie alle beschäftigt halten trotzdem.
Es ist ja trotzdem, du darfst halt nicht vergessen, dass die Entwicklung in den letzten 15 Jahren von 10 Millionen und 2 Jahren auf 200 Millionen und 5 Jahre oder noch mehr und länger aufgebauscht ist und zusätzlich. Du brauchst dann nicht alle Leute in allen Bereichen dieser 5 Jahre. Früher hast Donkey Kong 64 haben 20 Leute entwickelt, wo halt manche Leute 2 Sachen gemacht haben und sonst irgendwas. Heute brauchst du 30 Leute für eins von den Dingen. Es ist einfach vollkommen geisteskrank, wie viel mehr Ressourcen du brauchst und wie viel natürlich dann auch größer das Risiko ist, solche Spiele zu veröffentlichen. Das darf man nicht vergessen. Und was ich zu diesen ganzen Kündigungen und so noch loswerden wollte, ein ganzer dunkler Punkt des Ganzen. Jeder, der einmal Leasingkraft war, sich damit beschäftigt hat oder vielleicht einmal Leasingkräfte beschäftigt hat, weiß, das sind keine FTEs, also Fulltime Employees, sondern Sachwert, also externer Aufwand im Prinzip. Mhm. Das heißt, wenn Asher Sharma nebenbei in einem Satz sagt, neben die 3200 Entlassungen reduzieren wir externe Aufwände sehr stark, heißt das gleichzeitig, dass ungefähr 5000 Leasingkräfte ihren Job verloren haben.
Ja. Das ist halt keine Entlassung in dem Sinne, weil Microsoft entlässt die Leute ja nicht. Microsoft stellt nur den Auftrag für den Auftrag ein und damit, ja.
Genau.
Ist halt so.
Ja, aber das ist quasi, das ist dann das Doppelte, als die offizielle Zahl wiedergibt.
Ja, natürlich.
Und über die redet Herr Schwein und ja.
Ja, weil das halt hast du dann nicht so auf dem Schirm. Und ich will mal kurz nur einen Vergleich bringen, um das in den deutschen Arbeitsmarkt ein bisschen reinzubringen. Die Zeitarbeiter nennt man, oder Leiharbeit nennt man das ja bei uns auch.
Ja.
Das sind ja, du schließt ja einen Vertrag mit dem Unternehmen, das dich an ein anderes Unternehmen verleiht in dem Sinne.
Richtig.
Und wenn dann das Unternehmen, bei dem du arbeitest, dich nicht mehr braucht, kommst du entweder, wenn du Glück hast, zu einem anderen Unternehmen oder wechselst sowieso wochenweise, oder der Arbeitgeber, der dich halt eingestellt hat dafür, dass er dich verleihen kann, sagt, ja, ich habe keinen Auftrag mehr für dich und muss dich entlassen. Das ist aber keine Entlassung durch den Auftraggeber. Bei dem
Na, der gibt dich an die Leasingfirma zurück.
Genau. Und diese Leihfirma, die entlässt dich dann im Zweifelsfall.
In die meisten Fälle in so einem Fall. Also es ist, wie du richtig sagst, also Leasingfirmen oder Leiharbeitsfirmen oder dieses ganze Arbeitskonzept war ja wirklich für sowas gedacht, dass du jemanden 2-3 Monate in Hochzeiten anstellen kannst für zum Beispiel eine Ernte oder einen großen Auftrag oder sonstige Geschichten und dass du quasi mehr Spezialisten hast, die du von Firma zu Firma schickst und die dort das Gleiche machen, weil es dort und dort gebraucht wird. Dadurch, dass du, also ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, dort war ich 12 Jahre Leasingfirma, dort war auch jeder einzelne von meinen Kollegen eine Leasingkraft, einfach weil wir ein abschreibbarer externer Sachaufwand waren und kein Mitarbeiter. Und also die haben das überhaupt nicht für irgendwie die Flexibilität einer Leasingkraft genutzt, sondern rein aus anderen Gründen. Und das ist dann halt ein Missbrauch von Leasingkräften, finde ich. Und
aber
es ist halt, das ist halt in genau solche Fälle, das sind fixe externe Firmen. Also ich weiß, es im Fall von Nintendo sind es 2 spezifische Firmen. Und die existieren, die haben eigene Büros, die stehen dafür da, um Nintendo QA zu machen oder um Nintendo Service zu machen. Die stellen Leute ein, die kündigen Leute, die arbeiten, wenn sie dort eingestellt werden, für Nintendo QA und wenn sie gekündigt werden, nicht mehr für Nintendo QA. Da gibt's überhaupt kein Hin- und Herschieben oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur Leute, die für Nintendo arbeiten, die aber nicht auf Nintendos Payroll stehen. Und
also sowas haben wir auch hier bei uns sogar direkt in der Nachbarschaft, haben wir so ein großes Unternehmen, ich nenne jetzt nicht den Namen des Unternehmens, hat nicht mit der Videospielbranche zu tun, ist ein Reifenhersteller, ein sehr namenhafter italienischer. Und
macht der einen Kalender?
Auf ihrem, was?
Macht der
auch einen Kalender? Ja, der auch einen Kalender. Die haben das größte, eines der größten Werke Europas und ist hier bei uns um die Ecke. Und die haben auf ihrem Firmengelände, haben die genau so eine Firma sitzen.
Na.
Die machen dort, das teilweise die gesamte Lagerarbeit läuft, ist gar nicht mehr von dem eigentlichen Unternehmen, sondern nur von ihrem Leasing-Unternehmen. Die haben überhaupt nichts mit dem zu tun. Die haben nicht mit den Mitarbeitern zu tun, sondern für sie ist es ein Kostending. Sie stellen die Räumlichkeiten für das Unternehmen, das dort ist, das ist auch noch Miete an, die natürlich zahlt dafür, dass die auf dem Grundstück platziert sein dürfen. Aber die Mitarbeiter, das sind für die keine Mitarbeiter. Mhm. Das ist für die, ja.
Das ist für die ein Gesamtbetrag, die überweisen der Firma so und so viel. Und dafür müssen sie sich halt mit nichts beschäftigen. Die müssen keine, sie haben keine Risiken, sie haben aber auch nicht entsprechende Vorteile. Aber halt, der ganze Overhead fällt bei ihnen quasi weg. Die ganzen Headaches und sonstige Geschichten. Ich verstehe es wohl, aber es ist halt, wenn man es heißt Leasing ging, aber es ist, brauchst du ja allein die Paketzusteller anschauen. Es arbeitet so gut wie kein Paketzusteller für Amazon, sondern das sind Selbstständige oder entsprechende Subfirmen, die Leute einstellen, die dann für Amazon zustellen oder im Namen von Amazon zustellen. Ne? Mhm. Aber wir wollten über die Videospielbranche schimpfen, glaube ich.
Genau. Ich meine, wir haben es hier nur ausgeholt, weil eben diese Art der Anstellung gibt es halt in der Videospielbranche auch. Und bei Microsoft ist halt jetzt der Fall, dass das auch wegbricht.
Nein, nicht nur. Auch bei Sony, bei Nintendo. Das ist nämlich, ich habe nämlich wirklich aktiv geforscht. Weil wir reden ja, schimpfen ja voll über Microsoft und Sony. Wir schimpfen aber nicht über Nintendo. Und das hat da ganz spezifische Gründe, auf die ich ja dann später noch eingehen will. Aber ich habe bei Nintendo genau, also das Einzige, was ich im Großen und Ganzen gefunden habe, waren die Leiharbeiterentlassungen im QA-Bereich in Amerika und entsprechende Klagen wegen Union-Busting bei Nintendo of America. Das ist alles, was ich gefunden habe. Und diese Leiharbeiterentlassungen, 240 Also sie haben im Prinzip mit externen Firmen aufgehört zu arbeiten in gewissen Bereichen, haben 200 Leiharbeiter an die Leasingfirma zurückgeschickt und haben aber 120 übernommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und aber sie kämpfen halt wie jede amerikanische Firma gegen eine Gewerkschaft. Das ist zwar eine Katastrophe, aber in Amerika ja Usus. Und das ist das Einzige, was sie gefunden haben. Nichts zu Japan, nichts zu Europa. Also es haltet sich ja unfassbar in Grenzen, was Nintendo betrifft.
Ja, bei Nintendo gab es vor ein paar Jahren mal diese Meldung, dass Nintendo dass das im Grunde nur die Gehälter der Führungskräfte verniedrigt wurde, niedriger gesetzt wurden, um Einsparungen zu handhaben und Entlassungen zu vermeiden.
Mhm.
Da gab es bei Nintendo of Japan mal einen Bericht. Und du hattest ja auch dieses eine Meme gepostet, in dem ja auch diese, also bei uns im Chat gepostet, bei dem, da ist schon dieser Vergleich zwischen Microsoft, Sony, Xbox, mhm. bei dem halt Nintendo das Gehalt der Mitarbeiter erhöht hat. Das war ja auch dieses Jahr.
Um 10%, ja?
Nintendo ist einfach, ich denke, in dieser Mentalität noch anders. Sie haben auch diese japanischere Mentalität im Unternehmen. Außerdem, und das muss man natürlich
auch sagen. Hat die Sony nicht da?
Nicht mehr so stark. So ist wesentlich globalisierter als Nintendo.
Es waren amerikanische Führungskräfte, die Sony Computer Entertainment gepusht. Also wir reden ja spezifisch über, ich weiß nicht, wie sie sich im Moment nennen, aber halt Sony Computer Entertainment.
Hm? Ja, Sony, ich glaube Interactive Entertainment, irgendwie sowas. Und bei Nintendo darf man auch nicht vergessen, was auch noch der Fall ist, Nintendo hat diese großen Zukäufe nicht mitgemacht, die die anderen gemacht haben. Mhm. Nintendo ist nicht so aufgebauscht, wie Microsoft und Sony jetzt waren.
Nein, Nintendo hat da eine komplett unterschiedliche Strategie. Erstens einmal, Nintendo, einer der wichtigsten Unterschiede, der zwar jetzt nicht viel Geld ausmacht, aber viel aussagt, ist, Nintendo verbucht Forschungsarbeiten und Kosten für Forschungen ganz normal jedes Monat oder jedes Quartal an den Höhen der Kosten, die aufgetreten sind. Andere Firmen machen daraus ein Investment. Und fangen dann an, das Investment langsam abzuschreiben, aber haben gleichzeitig ja schon 2 Milliarden in den Büchern stehen, weil das ja die voraussichtlichen Einnahmen sind, die dieses Ding, für das sie forschen, vielleicht ist das auch ein bisschen falsch. Ich bin kein Investmentbench, bitte hängt es mir nicht drüber auf. Aber auf jeden Fall, es gibt nicht wir schreiben mehr in die Bücher, damit wir besser ausschauen, damit die Aktie höher ist und unsere Leute zufrieden sind, sondern sie machen einfach so, wie es sich normalerweise gehört in einer Firma. Und es ist tragisch, dass sie das positiv hervorheben. Plus, Nintendo wächst erstens sehr stark intern, wenig auf externe Geschichten, und wenn sie externe Firmen anwenden, dann eigentlich Studios, die quasi fertig sind, alleinstehig sind, wo sie dann quasi nur auf die Qualität achten müssen und nicht auf andere Sachen. Und auch denen, denen sie vertrauen. Und sie wachsen die internen Studios ganz natürlich in einem normalen Ding, weil sie auch sehr langfristig denken. Es gibt bei Nintendo kein kurzfristiges, wir müssen jetzt alle unsere Spiele umwerfen auf, wir machen jetzt 11 Live-Service-Games. Dafür sind sie viel zu konservativ. Sie springen nicht auf Trends auf. Sie machen auch nicht plötzlich aus dem Nichts irgendein großes Projekt und stellen dafür 500 Leute ein. Weil sie machen das eine fertig und dann haben sie die Leute eh, und sonst stellen sie halt da langsam mehr Leute ein, weil sie merken, sie brauchen immer mehr. Deswegen hast du auch bei Nintendo überhaupt nicht diese Kündigungswellen. Weil wenn das eine Projekt vielleicht nicht funktioniert oder gecancelt wird, dann kommt das nächste. Das sind alles fixe Teams und komplett eine andere Struktur und ein komplett anderer Ort zu arbeiten.
Und das ist eben das, was ich meine bei der Struktur von Nintendo, die da ein bisschen traditioneller ist. die einfach ein bisschen anders agieren.
Ich weiß nicht, ob ich das traditionell bezeichnen würde. Nein, ich würde das einfach als schlau und sinnvoll bezeichnen. Es ist halt trotzdem, Nintendo wird immer wieder, weil sie ja trotzdem eine Aktiengesellschaft sind, sehr dafür kritisiert, dass sie ihr Geld horten und nicht große Investments machen und dass sie recht langsam agieren und sonstige Geschichten. Aber sie investieren und sie wachsen schlau und sinnvoll. Sie geben nicht irgendwie ihre Franchises her und lassen einen Film machen. Den Fehler haben sie einmal gemacht, aus dem haben sie dann gelernt. Sondern sie warten, wenn es sein muss, 30 Jahre und dann machen sie einen wirklich großartigen, erfolgreichen Film, an dem sie ja voll beteiligt sind und wo sie an die Einnahmen wirklich mitverdienen. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Theme Park, den sie ja einfach lizenziert hätten können oder sonstiges, sondern sie sind mittendrin. Und das sind alles natürliche Wachstumsquellen, zusätzliche Wachstumsquellen und langsam und bedachte und auf die Zukunft ausgerichtete Wachstumsschritte.
Und das passt dazu zu einem Interview. Ich kriege die leider das Zitat nicht mehr original zusammen, aber Satoru Iwata hat mal im Interview darauf verwiesen, dass er genau solche Tipps von seinem Vorgänger, welcher Yamauchi war das? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Hiroshi Yamauchi.
Hiroshi war das, gell? Ja, okay. Genau sowas wird ihm nämlich gesagt, dass das schlau investieren und in den Zeiten, denen es schwieriger ist, halt, wie man halt agieren sollte. Und diese Art zu agieren, die er damals beschrieben hat, ist das, was Nintendo heute noch ist.
Ja, der spürt ihnen ja in die Hände. Auch Microsoft oder auch Sony könnten Spiele releasen, die 2-3 Jahre später noch immer für den gleichen Preis verkauft werden können. Sie waren zu PlayStation 1 Zeiten soweit, aber sie haben halt mitgemacht bei diesem Markt und bei diesem Verfall und bei diesem jedes Jahr neues Release. Und dadurch sind ihre Spiele jetzt ein Jahr später nur noch 10 oder 20 Euro wert. Ja. Und Nintendo hat langsam und immer wieder und Ding und. Das ist genauso eine langfristige Strategie und die funktioniert bis heute. Und Mario Kart World verkauft 14,7 Millionen Einheiten und das hat einen Bruchteil von einem Halo gekostet, weil das hat kein Motion Capture und keine ultra realistische Grafik und keine zukünftigen Launchpläne für die nächsten 3 Jahre und sonstige Geschichten. Und das verkauft sich wie Sau. Und das kostet weniger als ein Live-Service-Game, das verdient mehr als ein Live-Service-Game und das wird auch in den nächsten 2-3 Jahren noch immer gleich viel kosten und sich auch immer gleich viel verkaufen, gleich gut verkaufen. Und das zeigt, das ist einfach, ja, es ist tragisch, dass der Rest vom Markt sich da ziemlich entfernt hat von diesem, weil zu Zeiten von PlayStation oder zu Zeiten von vor allem von Cartridges, wobei es da ja auch damit zusammengehangen ist, dass die Cartridges allgemein den Wert gehabt haben oder sowas, war das eigentlich nicht so.
Nee, war es auch nicht. Es war aber auch die Zeit war noch eine andere. Und zu Zeiten von Cartridges konntest du ja auch nicht diese, wir haben einen Release-Plan, was wir als Inhalte nachliefern und so weiter und so fort. Das ging zu der Zeit ja auch noch nicht so groß.
Naja, aber das Problem der verfallenden Preise hat es auch schon auf der Xbox gegeben und zum GameCube und sowas. Und da war online und Ding noch kein Thema.
Ja, bei der Xbox lag es aber auch am eher geringen Erfolg der Konsole. Die erste Xbox war ja jetzt auch kein großer Erfolg.
Naja, aber auch die PlayStation 2 hat jedes Jahr ein neues FIFA oder jedes Jahr ein neues Call. Naja, nicht jedes Jahr ein neues Call, aber trotzdem.
Ja, aber das bei der PlayStation 2 war es halt gerade in der Anfangszeit vor allem die Dritthersteller-Spiele und weniger die von Sony selbst. Da haben sich die von Sony Preise auch anfangs noch ein bisschen länger gehalten zu PlayStation 2 Zeiten. Das hat erst später auf der PlayStation 2 angefangen, dass bei Sony der Preisverfall genauso eingesetzt hat. Was einfach auch daran lag, dass die PlayStation 2 der Mega-Erfolg war. Ich meine, warum hat Sony irgendwann ihre großen Spiele in einer Platinum-Version, in einer Budget-Version nochmal neu aufgelegt auf der PlayStation 2? Eben damit sie diese Spiele in God of War was auch immer auf der
oder günstiger sowas, anbieten können. Spiele, ja.
Damit sie günstiger. Da gab es ja dann, wie Platinum war, glaube ich, immer 20 Euro oder 19,99 oder irgendwie sowas.
Ja, Nintendo hat ja dasselbe gehabt mit Player's Choice. Microsoft hat das auch gehabt. Ich frage mich nicht, wie das geheißen hat. Ich glaube, Xbox Classics.
Ja, genau, müsste so gewesen sein, ja.
Aber richtig, du halt vollkommen heute. Korrekt. Ja, das war damals, die Spiele kosten 60 Euro und die in dieser Collection kosten nur 20 oder 30 Euro und alle anderen haben weiterhin 60 gekostet. Das kommt aber auch vom PC-Bereich, hätte ich gesagt, dieser Preisverfall. Und das mag auch.
Steam hat da viel bewirkt bei, weil der PC-Bereich des Steam digitalisiert wurde und die Spiele haben auf dem PC deutlich schneller durch die ganzen Sales und so weiter an Wert verloren.
Ja, aber wenn du jetzt von digital online PC hast du das Problem, dass die Spiele viel schneller veralten, weil sich PC damals sehr viel getan hat, grafisch und so, und du wolltest ja natürlich immer das neue Beste haben. Plus die großen Boxen haben fünfmal so viel Platz verbraucht wie ein GameCube-Spiel oder sowas in die Richtung. Deswegen waren auch die Geschäfte, denke ich, erpicht drauf, diese großen Boxen bald einmal loszuwerden. Das heißt, deswegen waren die ja früher schon, weil ich kann mich als Kind erinnern, zu Zeiten, wo Conker's Bad Fur Day um 1700 Schilling drin gelegen ist und so, PC-Spiele hat es da damals schon um 50 Schilling gegeben und so. Und das,
ja, PC-Spiele waren sehr schnell im Preisverfall. Man muss ja auch sagen, es hatten ja auch nicht alle diese Big Box irgendwann. Irgendwann hast du die PC-Spiele gerade in den Neuauflagen, wenn die.
Ja, natürlich, in der Software-Pyramide.
Ja. Genau, Software-Pyramide, so hieß sie, in einfachen CD-Hüllen nachgeschmissen bekommen. Später waren es halt dann DVD-Hüllen oder sowas. Aber da war ja schon der Verfall des Ganzen. Der hat auf dem PC angefangen im Endeffekt. Und die Xbox hat es dann verstärkt in den Konsolenmarkt reingetrieben, eben weil der Erfolg ausgeblieben ist und die Spiele dann wollten die Händler die Spiele loswerden und haben die halt günstiger angeboten, weil es sich nicht gerechnet hat, die im Handel zu halten. Weil keiner wollte. Die Xbox, ich weiß gar nicht, wie oft hat die erste Xbox verkauft. Die war nicht so stark. Die Xbox 360 war deutlich stärker.
Also an mich hat sie sich mindestens dreimal verkauft, wenn ich das.
Ja, du bist eine Ausnahme.
aber um zum Thema zurückzukommen, was ich noch erwähnen wollte, ein typischer Unity-Dev verdient, wenn er heute einen neuen Job annimmt, 50% von dem, was er noch vor 2-3 Jahren verdient hat. Und das liegt nicht daran, dass Unity scheiße ist. Das gilt auch für alle anderen Engines. Einfach weil der Markt so überdings, was zusätzlich noch dazu kommt, was vielen Firmen ja derzeit auf den Kopf fällt, das kriegt man inzwischen auch mit in so wie Salesforce hat man es zum Beispiel mitgekriegt. Die haben viele Mitarbeiter aktiv gekündigt aufgrund von, ja, KI kann das jetzt machen. Und ein halbes Jahr, ein Jahr später kommen sie dann drauf, na, KI kann das doch nicht machen. KI kann uns zwar sehr helfen und ist ein sehr mächtiges Tool, aber es braucht trotzdem Oversight und menschliche Interaktionen und sonstige Geschichten, um Sachen gescheit zu machen. Aber das treibt halt auch den Preis unfassbar runter, weil derzeit sind noch viele Firmen im innenmäßigen Kampf, welcher Mitarbeiter verballert am meisten Cloud AI Credits. Ob das, was dann am Schluss rauskommt, wirklich sinnvoll ist oder nicht, ist derzeit teilweise noch wurscht. Hauptsache man verballert Credits und das ist nicht so super. Das wird ihnen bald auf den Kopf fallen oder fällt ihnen derzeit eh schon auf den Kopf und dann wird sich das vielleicht wieder ein bisschen erholen. Das Problem ist halt an einer Erholung, die Switch 2 ist jetzt auf 499 gestiegen von 450. Glaubst du ernsthaft, dass der oder die PlayStation 5 und die Xbox One S sind sowieso, Xbox One X sind sowieso im Preis in Sphären gestiegen, wo man sie sich nur noch erträumen kann? Glaubst du, dass der Preis jemals wieder sinkt, selbst wenn Hardware plötzlich wieder günstiger wird?
Ja, also sagen wir es mal so, es kommt drauf an, wie alt die Konsole dann ist.
Okay, das davon jetzt einmal ausgenommen, das, ja. Ja.
Aber so grundsätzlich denke ich eher nicht, außer die Hersteller merken, dass die Verkaufszahlen zu stark eingebrochen sind und sie wollen dem ein bisschen entgegenwirken.
Richtig.
Aber man muss dazu sagen, noch kostet die Switch 2 offiziell 469.
Okay. 69. Naja, aber der Dollarpreis ist auf jeden Fall gestiegen. Das kann ja. Amerika hat ja zusätzliche Probleme.
Ich glaube, im September wird es bei uns dann so richtig nachziehen nochmal. Wobei man die Konsole auch momentan teilweise um die 430 bekommt. Sollte man, also ohne Spiel. ohne jetzt irgendein Bundle zu haben. Sollte man vielleicht dazu sagen. Also die Händler sind da noch ein bisschen bei der Switch 2 mit angeboten. Ich wollte es mal im Raum geworfen haben, ist jetzt nicht. Aber ein richtiger Preisverfall, was ich eher denke, der Preis der Steam Machine, der ja. ja. Ich denke mal, du hast es auch so mitbekommen, dass Steam Machine den Preis.
Ja.
Der könnte befördern, dass Sony und Microsoft eher bereit sind, für ihre kommenden Konsolen
noch mehr zu verlangen.
An den 1000er-Grenzen.
Ja. Es wird ja, das nächste Xbox-Projekt wird ja im Prinzip ein massiver Gaming-PC. Ich habe vergessen, wie dieses die Ding heißt.
Ich habe es auch vergessen gerade.
Aber das wird definitiv an 1000er kosten oder sowas. Das wird halt Xbox nicht retten. Wie Asher Sharma da auf 1 Milliarde tägliche User kommen will, ich habe keine Ahnung.
Ja, gestern oder vorgestern habe ich dazu einen Beitrag gesehen. Im Endeffekt muss Microsoft sich eigentlich entscheiden, ob sie Publisher sein wollen von Spielen oder ob sie Plattformbetreiber sein wollen.
Ja, und da sagen sie,
kämpfen sie um beides.
Nur sie waren jetzt längere Zeit beides, haben jetzt gemerkt, dass beides schlecht ist, weil ihnen das Plattform-Business zerstört, weil die Fans sind dann grantig, weil die Sachen auch auf der PlayStation erscheinen. Und jetzt machen sie plötzlich einen 180 und jetzt kommt das Ganze nur für Konsolen raus, die keiner hat und sich keiner mehr leisten kann. Und damit wollen wir jetzt mehr Leute erreichen. Gleichzeitig erscheint alles noch für PC, weil ist eh schon wurscht. Ne? Keine Ahnung, was das wird. Also ich bin gespannt. Nein, aber mein Punkt war im Prinzip, die Preise sinken nicht mehr für den Käufer, auch wenn die Dinge jetzt plötzlich mehr verdienen. Und Asher Sharma hat sie eigentlich selber wunderschön auf den Punkt gebracht. Normalerweise sind sie jetzt an dem Punkt der Generation, wo die Preise für die Hardware und für die Produktion des Geräts so weit gesunken sind, dass sie Geld damit verdienen. Das ist bei Nintendo jetzt nicht unbedingt der Faktor, weil Nintendo verkauft ja prinzipiell keine Hardware mit einer Stütze, also dass sie quasi die Hardware unter Einkaufspreis verkaufen.
Nintendo subventioniert die Hardware nicht.
Danke, ja. Das war das Wort, was ich gesagt habe. Sony und Microsoft machen das aber sehr wohl und verdienen dann quasi durch die Spiele. Aber deswegen sagt Asher Sharma, sie sind jetzt an einem Punkt, wo sie mit der Hardware Geld verdienen würden. Und das ist einfach nicht der Fall. Sie kosten jetzt plötzlich das Dreifache oder das Fünffache oder noch mehr, die einzelnen Hardware-Dinger. Und das ist halt einfach das komplette 180, was diese Generation von den vorherigen Generationen unterscheidet. Jede Konsole kostet Jahre, nachdem sie erschienen ist, plötzlich mehr als weniger. Und das treibt halt die Nutzerzahl komplett nach unten und gibt der Switch zwar noch einmal einen zusätzlichen Push, weil Nintendo halt komplett auf Abwärtskompatibilität gesetzt hat und das Ding alle Spiele der letzten 10 Jahre frisst. Und der Preis ist auch noch halbwegs okay. Jetzt vielleicht, wie du jetzt ja auch schon richtig angemerkt hast, jetzt noch schnell kaufen, sonst wird sie teurer.
Ganz genau. Und man kriegt sie ja momentan sogar unter dem aktuellen UVP und das 40 Euro oder so drunter. Das ist halt auch so ein Punkt. Ich denke, das ist auch die Absicht dahinter, dass momentan die Angebote da sind. Die Händler spekulieren darauf, dass vor der Preiserhöhung, wenn sie es jetzt im Angebot setzen, das Ding sich noch besser verkauft.
Ja. Genauso kommt man auf 20 Millionen Verkäufe in einem einzigen Fiskaljahr mitten in einer Krise.
Ja.
Also genau. Nintendo macht das unfassbar gut.
Ja. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Verkaufszahlen der anderen beiden Konsolen jetzt entwickeln werden. Also die PlayStation 5 und die Xbox Series sind ja sehr weit auseinander, was die Verkaufszahlen angeht. Ich meine, die PlayStation 5 kratzt schon in den 100 Millionen bald. Aber ich denke, die werden durch die der Aufschwung, wie stark die Konsole sich verkauft. Du hast ja normalerweise bei einer Konsole so, die verkauft sich gerade zum Start sehr gut, dann geht es ein bisschen runter und dann kommt ja dieser Zeitraum, den wir jetzt eigentlich erreicht haben, bis die Konsolen günstiger werden und dann steigen die Verkaufszahlen ja wieder an eine Zeit lang.
Wenn man jetzt einmal von gewissen Spiele-Releases absiegt, ja.
Ja, natürlich, Spiele-Releases, das ist immer dazwischen. Ich meine, das ist natürlich kein eindeutiges. Ich meine jetzt so diese zwei großen Punkte, wann die Konsole sich eigentlich von
wobei
sich
das,
aus meint, jetzt ohne Spiele.
Bei der Switch 1 auch nicht unbedingt der Fall war. Also da war das schon recht stabil.
Da war es nicht der Fall, stimmt.
Es ist halt, aber man muss halt trotzdem auch unterscheiden, ob die Konsole ein Investment ist oder ein Kauf für nebenbei. Und das ist halt auch der wichtige Unterschied bei 300 versus 500 Euro. Da ist dann doch die Grenze für die meisten Leute dann dazwischen trotzdem etwas härter.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, also nur mal kurz um die PlayStation. Diesen Effekt werden wir jetzt nicht so stark haben, weil die Konsolen einfach teurer geworden sind, statt günstiger geworden sind, wie du ja schon richtig gesagt hast. Und da bin ich gespannt, wie stark sich das am Ende auf die Verkaufszahlen der Konsolen, also die Gesamtverkaufszahlen, wenn die mal auslaufen vom Nachfolger, also abgelöst werden, ausgewirkt hat. Und ob man das wirklich beobachten kann, dass statistisch gesehen sich diese Konsolen in ihrem Endzyklus schlechter verkauft haben als vorherige Konsolen, weil davon bin ich eigentlich überzeugt, dass wir das sehen werden.
Gehe davon aus.
PS4 zum Ende deutlich besser verkauft hat als das PS5.
Wer kann sich denn jetzt noch eine Xbox Series X leisten, wenn er nicht gerade. Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn er gerade Urlaubsgeld gekriegt hat, aber das kriegt ihr Deutschen ja nicht einmal.
Ja, es gibt ein paar, die kriegen es noch, aber sehr wenige.
In Österreich gibt es 14 Gehälter, gesetzlich vorgeschrieben. Ich wollte es nur noch einmal angemerkt haben, wie schön es ist, in Österreich zu wohnen. Ich habe einen deutschen Kollegen in meinem Team. Und der tut mir immer im August und im Dezember, im Juli und Dezember tut er mir immer laut, weil ich kriege doppelt so viel Geld und er nicht. Das ist voll Arsch.
Ja. Wir haben das früher auch gehabt. Das gab es früher auch mal, dass man 14 Gehälter hatte. Aber das wurde immer mehr abgeschafft. Ich krieg's nicht. Ich hab nur 12 Gehälter.
Ja, mein Beileid.
Ja, das ist.
Du wolltest noch was sagen, entschuldige.
Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr was.
Okay, ich habe mir noch zwei Beispiele rausgesucht, die noch ein bisschen den Verfall sagen. Erstens einmal Square Enix. Square Enix ist. Ich meine, sie haben deine geliebte HD-2D-Scheiße, die unfassbarer Goldgrumm ist. Also damit verdienen sie sich zu Tode, aber mit die wirklichen AAA, Quad-AAA, wie auch immer man es nennen will, Titel und vor allem ihrer Exklusivpolitik mit Sony, sind sie in die letzten Jahre wirklich, wirklich, wirklich haben sie gelitten. Und du merkst jetzt...
Ja, warum wird denn jetzt das dritte Final Fantasy Remake, ich habe gerade den Untertitel vergessen, also das erscheint ja nicht mehr exklusiv für Sony.
Richtig.
Für alle Konsolen gleichzeitig.
Richtig.
Ja, das haben sie bei den Game Awards bekannt gegeben. Das dritte Remake von Final Fantasy VII, der dritte Teil von diesem Remake-Ding, erscheint zeitgleich für alle Systeme. Die Sony-Exklusivität ist bei diesem Titel aufgehoben.
Richtig.
Square Enix hat es gelernt.
Genau das ist der springende Punkt, auf das ihr raus wollt. Genau. Square Enix hat einen kompletten 180 von der jahrelangen, jahrzehntelangen Sony in Arschkrieg-Politik komplett umgekehrt. Und das für ein japanisches Unternehmen mit so viel Treue und so Ding, trara, ist das auch wirklich ist das sehr erwähnenswert. Erwähnenswerter finde ich Ubisoft mit einem Wertverlust der Aktie von 95% über die letzten 6 Jahre. Das muss man erst einmal schaffen.
Ja. Man muss sich vorstellen, Ubisoft kämpft gegen den Kauf durch Vivendi an, aktiviert diese Kampagne We Are Ubisoft, um den Verkauf zu verhindern. Und jetzt buhlen sie seit 2 Jahren eigentlich darum, dass Investoren bei ihnen einsteigen und sie mehr oder weniger übernehmen, weil sie sonst nicht überleben können am Ende.
Zu dem damaligen Vivendi-Trara habe ich nur eine Aussage gehabt: Wenn du nicht willst, dass du von meinem anderen übernommen wirst, mach aus deiner Firma keine Aktiengesellschaft und gib dann mehr Aktien raus, als notwendig sind, dass du die ganz Kontrolle verlierst. Bei Ubisoft streiken 1200 Mitarbeiter. Wahrscheinlich hat die Hälfte davon inzwischen ihren Job verloren. Mit 5 Tage Büropflicht ziehen sie einen Haufen Leute wieder ins Büro und hoffen, dass alle anderen kündigen. Sie haben 6 Spiele, die bekannt sind, gestrichen. Ja.
Ja?
Ja.
Und was haben sie jetzt? Ganz aktuelle Meldung von, ich glaube, gestern, heute sogar, keine Ahnung, könnte heute schon heute sogar sein. Der Start von Assassin's Creed Black Flag Remake ist ja jetzt gerade erschienen. Mhm. Ich glaube, das heißt Resync.
Ist das Team schon gekündigt? Das Team ist gekündigt, oder? Pretty much.
Sie haben zumindest Entlassungen jetzt angekündigt, kurz nach dem erfolgreichen Start. Ob es jetzt das Team ist, weiß ich gerade nicht. Soweit habe ich jetzt mich damit noch nicht beschäftigt. Aber sie haben in dem Studio, in dem das Spiel wohl entwickelt wurde, Entlassungen angekündigt.
Also, was ja weg ist, sind zum Beispiel große Teile des Teams vom Doom Eternal oder wie heißt es, Doom
Welches jetzt das Neueste?
Ja, das Neueste. Ja, das Doom Mittelalter.
Also Dark Ages.
Ja, Doom Dark Ages. Dark. Der DLC ist ja am selben Tag erschienen, wie sie die Leute gekündigt haben, du.
Ja. Ja. Das ist... Gott. Ja. Ja, und bei Ubisoft heißt es ja auch, dass bis 2027 noch 1600 Arbeitsplätze wegfallen. War es bei Ubisoft? Nee, es war bei Microsoft.
Nein, das sind die 1600, die gerade bei Microsoft sind.
Genau, das ist bei Microsoft, genau. Aber Ubisoft ist ja auch, wie viele Leute haben die jetzt entlassen in den letzten Jahren?
Zu viele.
Ja.
Also
ich meine, Ubisoft ist eh, ich muss ehrlich sagen, bei Ubisoft bin ich überrascht, dass das Unternehmen noch nicht komplett entweder aufgekauft wurde oder pleite gegangen ist.
Ich kenne jemanden im Betriebsrat von Ubisoft in Deutschland und aus irgendeinem Grund antwortet der mir seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich glaube, der ist beschäftigt.
Ja. Ja.
Oder ja, gar nicht mehr bei Ubisoft. Ich bin mir aber so sicher inzwischen.
Ja.
Auf jeden Fall war sie, dass sie in Deutschland einen Haufen Leute kündigen wollten und dann draufkommen und sagen, hey, na, wir haben ja da Gesetze und einen Betriebsrat. Und dann sind sie da in Verhandlungen gegangen. Aber das ist, soweit ich weiß, bis heute im Ubisoft-Deutschland-Bereich nicht abgeschlossen.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, die haben ja den Standort Düsseldorf und Mainz, soweit ich im Kopf habe, mhm. Die beiden großen. Düsseldorf ist ja ehemals Blue Byte gewesen. Und da wollten sie, glaube ich, irgendwas um die 60 Leute entlassen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt, was jetzt daraus kommt. Ach, die haben ja auch noch Ubisoft Berlin, haben sie ja mittlerweile auch noch. Stimmt ja, es gibt ja Mainz.
Sie haben mehr in Deutschland, und, auf jeden Fall, ja.
Düsseldorf. Ja, das sind die Hauptstandorte. Drei Hauptstandorte, Mainz, Berlin, Düsseldorf. Düsseldorf war der erste, war damals noch Blue Byte, haben sie ja gekauft. Dann haben sie in, ich weiß gar nicht, welches Studio sie in Mainz übernommen hatten. Auch ein Studio übernommen haben sie übernommen gehabt.
Auf jeden Fall die auch noch machen, aber die scheinen recht sicher zu sein.
Ja. Und ja, aber
auch nicht so gut.
Ich weiß halt, ich weiß nicht, wie viele es jetzt genau sind. Sie hatten ja im Juni war das zwei Studios geschlossen. Winnipeg und Belgrad müsste das gewesen sein. Wenn ich mich nicht komplett...
Ja, sie haben mehr geschlossen. Oder gibt es Shanghai jetzt noch? Wahrscheinlich gibt es das noch immer. Es ist ja zu Shanghai zum Beispiel gibt es ja eine recht interessante Story und so, wie hat das grauenhafte Skulls and Bones. Da haben sie ja so viel Förderungen vom Staat bekommen, dass sie das Spiel nicht haben canceln können und das Studio nicht haben schließen können, sondern das Ding haben durchziehen müssen. Weil sonst hätten sie die Förderungen zurückzahlen müssen und so. Aber das wäre dann quasi das Studio, was er als nächstes schließen wird. Und ich gehe ja sehr stark davon aus. Und was du halt echt nicht vergessen darfst, Expedition 33 ist ein super Beispiel zum Beispiel. Wie viele Leute arbeiten für das Studio? Ich glaube 10, 8, irgendwas in die Richtung.
Es ist ein kleines Studio, aber ich weiß gerade nicht, wie viele es sind. Es könnten auch ein paar mehr sein als jetzt 10 oder 8, aber Ich glaube, es sind nicht viel mehr,
weil das Spiel ist zu 90% durch Outsourcing in Asien und sonstigen Geschichten entstanden.
Viel mehr sind es definitiv nicht.
Und ein Service-Beispiel ist zum Beispiel Warhammer, Fire, Dingsbums 2, Space Marine 2, genau. Das sind kleine Studios, die ganz viel in Outsourcing, in asiatische Anbieter investieren, die ihnen viel von der Arbeit abnehmen. Und das sind halt genauer wieder diese externen Sachaufwände. Und ich möchte nicht wissen, wie es in Asien und Indien und so derzeit zugeht, wenn diese ganzen, unter Anführungsstrichen, externen Sachaufwände jetzt wegbrechen. Und das sind auch Sachen, die werden wir da nie erfahren. Wir reden jetzt über 3200 im IPP. Ja.
Ja. Ja, das wird man nicht rausfinden. Das ist, weil da werden einfach Verträge gekündigt und fertig ist es. Das betrifft uns.
Aber Double Fine ist safe. Das möchte ich bitte noch erwähnen.
Ja, ja, das ist das Ganze. Habe ich auch gleich gelesen. Double Fine ist ein Gefallen. Oh mein Gott, nicht Double Fine. weil ich bin zwar nicht der größte Fan von allen ihren Spielen, aber...
Ich bin ein Fan von ihren Dokumentationen, weil vor allem die Psychonauts 2 Dokumentationen, das ist so viel Einblick in, wie ein Spiel entsteht, wie, was für Probleme auftreten zwischen den Leuten kreativ, zwischen dem Publisher, dem Geld und so. Ich kann das nur empfehlen, diese Psycho, diese Dokumentation. Die ist gratis auf YouTube, ist unfassbar.
Ja, stimme ich voll ganz zu. Und ich finde einfach, das Studio ist es hat so einen gewissen Charme einfach, dieses Studio, das die ausstrahlen. Dieses, ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
Kreativität nennt sich das.
Wie man sie wahrnimmt.
Kreativität.
Auch Day of the Devs, was die jedes Jahr, diese Präsentation, die sie haben, die kündigen da jetzt nicht die besten Spiele an. Aber das ist oft so, einfach, man merkt, dass die noch ihre Freude an diesen Spielen auch
Day
haben.
Of the Devs ist aber nicht Double Fine, sondern
ehemalige
Double Fine Mitarbeiter, der dann für Sony gearbeitet hat und dann bei Sony gekündigt hat und jetzt nur noch das macht. Der hat bei Sony so viel Geld verdient quasi und ja. dass er und war ja vorher Co-Studio Head bei Double Fine während der Übernahme durch Microsoft, da hat er sicher auch einen schönen Batzen gekriegt. Jetzt kann er sich nur um Indie-Entwickler via Day of the Devs kümmern, was ich ganz großartig finde, weil das macht er richtig gut. Mir fällt mir sein Name nicht ein.
Bei Day of the Devs sind halt Double Fine und IM8Bit beteiligt irgendwie.
Mhm.
Die bringen sich damit ein.
Ja, aber Day of the Devs selber ist ein eigener, ich glaube, Verein.
Ja, weiß ich. Das ist so. Das weiß ich schon. Ich meine, wie sie das Ganze halt präsentieren, wie Tim Schafer sich da auch einbringt und so weiter und so fort, das zeigt halt auch einfach, wie er auch agiert. Und deswegen, Double Fine hatte auch natürlich super, super Spiele in der Vergangenheit gehabt, darf man ja auch nicht vergessen.
Möchte halt etwas anmerken zu den Xbox-Studios der letzten 5 bis 6, 7, 8 Jahren. Sämtliche Spiele, die diese Studios veröffentlicht haben, sind entstanden unter dem Gedanken, macht's was Cooles für Game Pass, was unseren Katalog erweitert oder vervollständigt und ausbaut und schaut's vielleicht, dass ihr Preise gewinnt. Es war nie...
Ja, waren aber, glaube ich, so 3 Spiele, oder?
Ja, aber nicht nur bei Double Fine jetzt, auch bei die anderen Studios.
Ich habe jetzt nur wegen Double Fine gemeint. Bei denen waren es nur 3 Spiele.
Keeper.
Ja.
Das Neue, was ziemlich nicht lustig ist. Killen, genau. Und Psychonauts 2 im Prinzip zählt mit, weil das war schon danach. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen noch was war.
Nö, es war nur Keeper, Killen und Psychonauts 2 als erstes. Mehr war es nicht.
Okay.
Ja.
Und jetzt hast du mir aus meinem Gedanken gebracht.
Ja, du wolltest darauf eingehen, dass die Spiele speziell für ein Game Pass entwickelt wurden.
Genau, weil die allererste Kritik, die ich immer wieder höre, wenn ich über Studioschließungen derzeit von Microsoft und diesen ganzen Ding ist, ja, die Studios haben ja eh keine Spiele gemacht, die wer gekauft hat in den letzten Jahren. Das war nicht der Sinn dahinter. Das war nicht der Sinn. Erstens sind die Käufe komplett verfälscht, weil die meisten Sachen sind über Game Pass gespielt worden und nicht verkauft worden. Und zweitens war es nicht der Sinn, eine riesige Basis an Spiele mit einem Spiel, was sich für den Markt eignet und genug verkauft, um sich zu finanzieren. Oder eben mehr. Das war nicht ihr Ziel in den letzten Jahren.
Mhm. Ja. Und das ist halt, sie wollten die Game Pass pushen vor allem.
Genau, und dadurch entstehen natürlich komplett andere Spiele, die sich natürlich dann auch vielleicht unter Umständen nicht verkaufen, aber kreativ sind. Das ist ein ganz anderer Ort heranzugehen, aber du kannst es den Studios jetzt nicht ankreiden, dass sie Spiele gemacht haben, die nicht für die Masse geeignet waren und die sich nicht gut verkauft haben. Das ist der springende Punkt, auf den ich raus will.
Ja, und da stimme ich voll ganz zu. Ich meine, Compulsion ist ja auch so ein Beispiel. Die haben bisher 3 Spiele in ihrer Laufbahn entwickelt. Innerhalb von wie vielen Jahren? 17 Jahren oder so, was es das Studio gibt?
Ja, aber auf der anderen Seite ist dann, wie heißt es, die Award machen und
ach, hier Obsidian.
Ja, genau, Obsidian. Die ballern im jeden Jahr 3 Spiele raus und da bin ich mir sicher, sowas wie Pentiment wäre ohne Game Pass nie im Leben erschienen.
Nein, definitiv nicht. Pentiment ist genau so ein Projekt, das sie eben genau dafür entwickelt haben. Sonst hätten die es gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Grounded ein Spiel gewesen wäre, das sie ohne Game Pass entwickelt hätten.
Wahrscheinlich wäre es zumindest nicht zu Grounded 2 gekommen oder so.
Nein, genau. Und ich meine, das letzte Unabhängige war ja noch The Outer Worlds. Zwar der erste Teil war ja noch vor Microsoft-Übernahme. Beziehungsweise sie wurden, glaube ich, während der Entwicklung übernommen, aber Private Division hat das Ganze ja noch gepublished und nicht Microsoft. Das war ja noch ein unabhängiges Spiel. Grounded war ja das erste Spiel unter Microsoft.
Mhm.
Und Microsoft hatte eigentlich die Hoffnung bei Obsidian, dass sie ein Studio haben, weil die halt durch vor allem Spiele wie Fallout New Vegas, aber auch Star Wars The Old Republic 2 und so weiter, die galten als Rollenspielexperten lange.
Ja.
Und ich glaube, da wollte Microsoft eigentlich auch hin. Sie wollten ein Rollenspielstudio, das ein bisschen noch vor der Übernahme von Bethesda genau sowas abliefern kann. Weil
es war trotzdem, ich hätte Obsidian, was sie ja jetzt tun, von Day One auf ein fucking neues Fallout angesetzt. Ich bin kein Fan der Fallout-Serie. Mir gefallen die Spiele nicht, sie sind auch RPGs teilweise, deswegen mag ich sie nicht. Aber ich sehe ein, dass Fallout New Vegas Ausnahmetitel war und dass Obsidian definitiv zu noch so einem Titel fähig wäre. Oder war, ja. Oder wie auch immer.
Und genau das hätte Microsoft machen sollen. Also spätestens als sie Bethesda auch übernommen hatten, hätten sie Obsidian die Fallout-Marke geben sollen. Weil mit der Fallout-Marke passiert ja momentan nichts außer mit Fallout 76 und so ein paar Sachen. Du hast ja kein Fallout.
Ja, du musst ja halt die Marke, ja. Sie wollten nicht. Ich glaube nicht, dass sie wollten. Ich glaube, sie hätten es gemacht. Also wenn die Entwickler, sie waren halt, Microsoft hat diesen Studios, das waren ja auch External Integrated Studios oder wie das irgendwie geheißen hat. Die waren so gut wie möglich selbstständig und haben ihre eigenen Entscheidungen getroffen und Microsoft hat da drüber geschaut. Deswegen ist es jetzt auch einfacher für Double Fein, sich wieder loszureißen, weil die haben ihre bestehende HR-Abteilung und die haben die bestehende Struktur nie verloren, weil sie sie auch währenddessen durchgängig gebraucht haben.
Ja, ganz genau. Und das ist halt die Frage, ob das bei Obsidian der Fall ist, weil Obsidian ist ja auch ein Kandidat für eine Schließung momentan anscheinend.
Na, die machen jetzt Fallout. Die machen jetzt ein neues Fallout.
Du meinst, sie machen jetzt ein neues Fallout?
Nein, das ist bekannt. Also Avowed 2
ich noch nichts mitbekommen.
Avowed 2 ist gecancelt. Sie entwickeln aber im Hintergrund an Avowed 2 weiter, weil es schon so weit ist, dass sie der Hoffnung sind, dass sie es fertig kriegen, während sie sich auf ein neues Fallout-Spiel konzentrieren. Und okay, weil das ja jetzt quasi in der, na, offiziell nicht. Du musst Jason Schreier, du musst Jason Schreier mehr folgen. Jason Schreier ist
schon klar, ich sag ja gar nichts.
Aber der Hörer kennt ihn vielleicht nicht. Ehemaliger Kotaku, jetziger Bloomberg-Journalist. Der Mensch macht wirklich nur seinen Mund auf, wenn er bestätigen kann, dass das stimmt. Der hat einen Hit-Record von, ich will jetzt nicht, aber 98% oder sonst irgendwas. Also wenn der sagt, Obsidian hat Avowed 2 gecancelt und arbeitet jetzt an einem Fallout und das Team, was halt während der Konzeptphase von dem Fallout noch nichts zu tun hat, arbeitet derweil an Avowed 2 weiter. Okay, plus zusätzlich, wie hat es jetzt geheißen, das mit Grounded ist großteils durch externe Studios oder externe Dinge entstanden. Deswegen ist das ja durch das Streichen der externen Ausgaben auch sehr in Gefahr. Und da hilft es nicht, ob Obsidian noch da ist oder nicht, weil das gar nicht so viel Leute an Obsidian selbst dran gearbeitet haben.
Ja, da hat ja Eidos Montreal stark mitgearbeitet in dem Spiel auch. In Grounded 2.
Ha, das ist sowieso das nächste. Embracer Studios arbeiten für Microsoft an First-Party-Titeln. Das hat man an Perfect Dark gesehen, was dann kurzfristig gekündigt, gecancelt worden ist. Das sind alles Sachen, die bei Nintendo nicht passieren könnten. Nintendo gründet kein Studio für ein großes Franchise, ballert dann 500 Millionen rein und cancelt es dann ohne Wenn und Aber. Und Perfect Dark, Alter. Andere Publisher wollten es übernehmen, aber Microsoft wollte die Perfect Dark Lizenz nicht hergeben. Das Spiel war zu 80% fertig und irgend sowas und war angeblich sogar sehr gut. Das sind diese kurzfristigen Entscheidungen, die du einfach bei Nintendo überhaupt nicht siehst, in keiner Form und die einfach hunderte Millionen kosten, weil zu viel Vollidioten in der Suppe rumrühren, würde ich jetzt fast behaupten.
Mhm. Gehe ich auch von aus, das ist einfach so. Ja.
Und derzeit einfach durch diese Änderung von dieser Kauf alles, du kriegst Geld, ist mehr Geld ist gratis. Jeder Investor schiebt dir so viel Geld, wie es nur gibt auf der Welt und noch ein bisschen mehr hinten rein, weil keiner kriegt irgendwo Zinsen, wenn er es wo rumliegen hat. Deswegen müssen sie es investieren und das ist jetzt komplett vorbei und hat sich komplett gedraht. Und Geld ist jetzt sauteuer und es auf der Bank liegen lassen, hat plötzlich doch wieder sein Anreiz.
Ja, genau das wird eben noch Einfluss haben. Ich denke, da geht's, es wird noch ein paar bisschen mehr passieren in der Hinsicht, auch bei Microsoft oder bei Sony. Und natürlich bei den anderen. Ich meine, Ubisoft ist ein Kandidat, wir haben EA noch gar nicht uns angeschaut, weil EA ist ja noch so ein Kandidat, die ja momentan kurz vorm Aufkauf stehen.
Ha! EA wird vom saudi-arabischen Investment Fund und Jared Kushner, dem der Mann der Tochter des amerikanischen Präsidenten.
Der Schwiegersohn.
Ja, ist dasselbe, oder? Also, du hast mir jetzt nicht nur in der Ausdrucksweise korrigiert und nicht im
Ich wollte nur den Begriff einwerfen.
Ja, das passt. Nur, dass ich nichts Falsches, aber ja.
Nein, du hast es richtig gesagt.
Das ist sowieso die nächste unfassbare Katastrophe. Ja, scheiß die Wand an, bist du deppert, ja, Alter.
Man sollte hier kurz dazu sagen, es gibt momentan noch Bestrebungen in den USA, das zu verhindern. Einige Senatoren, auch republikanische, sind da massiv hinterher, dass du...
Wer denn? Lindsey Graham?
Ich sag, sind da hinterher.
Ja.
Die Kartellbehörde muss ja auch erst noch zustimmen. Also ist es noch nicht sicher, dass der Verkauf stattfindet. Das ist noch nicht...
Die Kartellbehörde und der Donald Trump schaut sich an, was sein Schwiegersohn so macht und wird nachsagen.
Ist ja alles, weil ich nur...
Natürlich
wird es passieren, davon gehe ich auch aus.
Auf die amerikanische Politik wollen wir jetzt bitte nicht genauer eingehen, aber das ist eine komplett geschobene Partie und eine komplette Katastrophe und das wird auch noch Hunderten, Tausenden Leuten den Job kosten und wir werden nie wieder ein neues Command Conquer sehen. Nie im Leben bringt Saudi-Arabien ein neues Command Conquer.
Also ich bin mal gespannt, was wir überhaupt bei EA dann künftig noch für Spiele sehen, weil
Saudi Arabia Cup 2028.
Ohne diesen Verkauf, muss ich ja sagen, war ich bei EA schon skeptisch, welche Marken werden sie in Zukunft noch verfolgen und welche Marken stellen sie ein. Dead Space ist ja schon wieder vorbei nach dem Remake. Da wird
also
ich hab
Westwood geschlossen worden ist, damals noch bei StarCraft 1 hat es diese tollen Clan-Tags gegeben in eckiger Klammer. Und damals habe ich den Clan-Tag versus EA eingeführt. Und den führe ich stolz auch heute noch auf Steam. Aber das ist jetzt bald 30 Jahre alt, ist weg oder so. Oder 25. Also ich hasse EA abgrundtief. Seit sie Westwood geschlossen haben, das ist quasi seit ich denken kann.
Ja, aber man muss mal schauen. Was mir immer wieder auffällt, was für Spiele bringen die noch raus? Wenn du dieses Jahr auf die Release-Liste von EA schaust, hast du einen Sims 4 Add-on? Du hast
ja, aber Sims ist ja das nächste 6. Problem. Du kannst keine gleichgeschlechtliche Liebe in einem saudi-arabischen Spiel bringen.
Natürlich nicht. Aber nur mal weiter fortzufahren. Du hast College Football 27 mit jetzt massiven Kritiken dran wegen Mikrotransaktionen.
Was auch eine komplette Katastrophe ist, weil College Football Player werden komplett ausgenutzt und das ist sowieso wieder das nächste Problem.
Ja, du hast Madden NFL 27, du hast natürlich das neue FC.
Ah, das CTE-Spiel, ja, okay.
Ja.
Wo sich die Leute hier hinmachen.
Das einzige Spiel, das nicht in diese ganze Standardsache fällt, ist ein Star Wars-Spiel, Star Wars Zero Company, an dem sie anscheinend als Publisher betätigt sind. EA hat auch letztes Jahr, ich war überrascht, letztes Jahr, wie wenig neue Spiele EA mittlerweile veröffentlicht.
EA braucht
wenige
nicht.
Davon
EA
außerhalb
hat
dieser typischen Bereiche stattfindet.
Ja, aber da ist doch 2K genau das Gleiche.
Ja?
Die haben ein paar wenige Franchises mit einem Haufen Mikrotransaktionen, die einfach mehr abwerfen als ein Spiel vor 10 Jahren oder als 20 Spiele vor 10 Jahren jemals hätten, auch nur in Raum abwerfen können. Die brauchen nicht mehr als Foot oder wie auch immer FIFA Ultimate Team jetzt heißt. Allein das.
Ich glaube, es heißt nur FC, EA Space, EA FC Ultimate Team.
Okay.
EA Sports FC Ultimate Team.
Wie auch immer, aber allein das, das ist ja, wenn du dir Microsoft anschaust, Minecraft hat Stauffüll getragen und auch Elder Scrolls Online von den restlichen Kosten, die sie Geld verbrannt haben und sonst irgendwas. Das sind diese kleinen, alten Evergreen-Franchises, die einfach die den ganzen Rest stützen. Und EA scheißt halt einfach auf den Rest. Bis auf das eine Star Wars im Jahr, um vielleicht ein bisschen, schau, ja, EA hat ein Spiel. Star Wars Spiele von Vince Zampanelle und von Respawn. Ja,
da muss man halt dazu sagen, es ist überraschend, dass sie überhaupt noch ein Spiel bringen dürfen, weil eigentlich hieß es, EA bringt gar kein Star Wars Spiel mehr. Das wird jetzt auch von Bitreactor und Respawn wieder entwickelt, dieses Spiel. Könnte das letzte Star Wars Spiel von EA sein, weil die letzten Star waren ja gar nicht von EA.
Aber EA hat ja, damals war das ja doch so eine Exklusivgeschichte. EA hat stolz die Star Wars Lizenz für sich und bla. Aber inzwischen kann ja jeder die Star Wars Lizenz haben, für ein paar Cent wahrscheinlich. Und dementsprechend wird EA jetzt nicht aufhören, wenn sie den Sinn haben. Aber für was sind denn die Star Wars Spiele, Alter? Das sind diese Spiele, dieses Star Wars Spiel, was erscheint. Was ist dann die große News? Hey, EA hat ein Singleplayer-Spiel veröffentlicht ohne Mikrotransaktionen. Ein unfassbarer Wahnsinn. Ich meine, entschuldige schon. Allein, dass es diese Überschrift gibt und man darüber nachdenken muss, ist ja schon sagt ja schon, wie die grauenhaft EA's Business ist und wo wirklich das Geld liegt in EA's Business. Und dasselbe gilt für Activision und dasselbe gilt, weil Activision hat King. King ist, da arbeiten Leute, die haben Psychologie studiert und alles Mögliche und arbeiten rein darauf hin, dass die Level so designt sind, dass sie dir knapp vorher auslaufen und bauen das Spiel so, dass du ja in die Mikrotransaktionen investierst und sonstige Geschichten. Das sind riesige Dinger, die dir mit einem fucking Candy Crush, dem simpelsten Spiel aus aller Zeiten, Milliarden aus der Tasche ziehen.
Ja. Kann ich nur ja zu sagen. Es ist nun mal wirklich so.
Ja. Der Markt ist einfach am Ende. Es ist eine komplette Katastrophe. Und aus irgendeinem Grund, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum oder wieso wir so ein Glück haben, halten wir zu dem einen Publisher, der alles anders macht, bei dem die Mitarbeiter glücklich sind und plötzlich mehr verdienen, der keine großartigen Massenkündigungen hat, der die Spiele der Reihe noch rausbringt und die sich weiter verkaufen über Jahre hinweg für denselben Preis und der einfach macht, was er will. Und die paar Aktionäre, die sempern, dass sie konservativ sind und dass sie langsam sind und sonst irgendwas, brauchen sich nur jetzt aktuell das anschauen. Wir sind in einer der schlimmsten Krisen, die wir je gehabt haben in dem Bereich, in dem Sektor, im IT-Bereich allgemein. Und Nintendo fährt da gerade durch.
Ja, das ist genau das. Ja? Und das ist halt irgendwo schon, auf gewisse Weise finde ich es ja faszinierend, wie Nintendo da so agiert und wie wenig das im Grunde Nintendo trifft.
Weil sie als sinnvolles Unternehmen ohne Hype und ohne Investment kurzfristige Dinger oder ohne irgendwelche Bubbles nachzujagen oder sonst irgendwas gemacht haben.
Ja.
Und einfach sehr, sehr konservativ sind. Sie nehmen keine Schulden auf, um die nächste Konsolen zu entwickeln und schreiben diese Schulden dann schon als potenzielle neue Einnahmen irgendwo rein und sonstige Geschichten, sondern sie haben viel Geld, sie geben das aus, was sie haben und sparen sich viel und stellen die Mitarbeiter ein, die sie brauchen, sind stolz auf die Mitarbeiter, wollen die Mitarbeiter über Jahre und Jahrzehnte halten und behandeln sie gut.
Ja, ganz genau. Und das ist Nintendo.
Das will ich nämlich auch noch als Führungskraft hervorheben, wie wichtig das ist. Und glücklicherweise arbeite ich für ein Unternehmen, was das genauso sieht. Also,
ja, das ist ja gut. Das ist ja wirklich, wirklich gut. Ja. Ja,
Das war's, ich bin meine Zettel runtergegangen. Das war so mein Abschlusswort, hätte ich behauptet. Das ist zwar gar nicht
genau,
also,
wollte ich gerade sagen.
Es ist jetzt nichts von dem, was ich gesagt habe, am Zettel gestanden, bis auf ein paar Zahlen, aber er war trotzdem hilfreich.
Ja, das ist immerhin etwas. Nur mal zu sagen, wegen nicht vorbereitet. Emil hat sich wirklich zwei Zettel vollgeschrieben hier für heute.
Naja, auf der zweiten Seite ist nur eine grafische Statistik. 2021 sind 567 Mitarbeiter in der Videospielindustrie gekündigt worden, 2022 8.549. Ich wollte nur noch anmerken, also 2023 waren es 10.500, 2024 waren es 14.400. Das war halt die die Covid-Bereinigung. Es haben während Covid war ein großer Hype, viele haben overstaffed. Es ist teilweise aus den Augen gefallen von den Leuten, weil wenn du die Leute über Remote einsteuerst, merkst du nicht, dass dein Büro plötzlich voll ist, quasi. Und du übersiegst da ein bisschen dein Headcount und solche Geschichten. Und da war halt eine große Bereinigung 2023, 2024. Deswegen waren es zwar 25, nämlich unter Anführungsstrichen nur noch 5267 Entlassungen grob. Also das sind jetzt diese groben Zahlen eben, wo ich diese Obsidian-Tabellen zusammengerechnet habe. Aber die kommen schon ganz gut hin. Aber wir sind jetzt heuer bei der Hälfte vom Jahr und bei 7600. Also ich befürchte, wir schauen nicht so gut aus.
Nee, wir schauen nicht so gut aus. Es könnte nochmal in eine Richtung gehen, die unschön wird dieses Jahr. Also, ja.
Embracer kennt noch ein paar Leute aus dem Schmeiß.
Würde ich sogar nicht ausschließen, ehrlich gesagt.
Und Ubisoft, ganz ehrlich gesagt, also es würde mich überraschen, wenn Ubisoft wirklich eingeht, aber ich gebe ihnen eine Ermalung.
Ja, glaube ich nicht, weil das ist einfach durch diese, sie haben ja die Marken von sich in dieses Subunternehmen ausgegliedert. An dem ja, wer ist dran beteiligt?
Saudi-Arabische Invest, also der chinesische Investment Fund, okay.
Tencent ist es, Tencent.
Ja, aber
und ich denke, bevor die ganz kaputt gehen, würde Tencent einfach Ubisoft aufkaufen.
Bin ich mir nicht sicher, weil nämlich, gerade wo du Tencent ansprichst, hat in den letzten Monaten unfassbar viele Investments im Gaming-Bereich zurückgefahren, zurückgezogen, gecancelt, okay, und hat dafür zu Schließungen von Studios geführt und halt einfach zu, teilweise haben sich Studios einfach bei einem gewissen Meilenstein nicht mehr geantwortet und dann 3 Monate später haben sie dann zurückgeschrieben, so von wegen, ja, na, wir machen in diesem Bereich kein Investment derzeit und so. Also, ja.
Okay, das ist natürlich, dann kann das nicht gut sein, dass da
Ubisoft ist da noch nicht so wirklich betroffen. Über Ubisoft so habe ich noch nichts gehört. Also sie halten, was ich so gehört habe, auch eben wieder Jason Schreier, aber andere Seiten, halten sie die Gaming-Investments, die sicher sind, aber stoßen halt die unsicheren jetzt ab oder beenden sie. Und ja, Ubisoft ist, halt ist nicht sicher. Solange dieser kleine Zwerg, der einfach eine Katastrophe ist, sorry, ich hab Yves Guillemot wirklich mögen vor Jahren, weil meine erste Grafikkarte war Guillemot DND 2. Damals haben die Brüder noch selber Hardware gemacht und so ein Zeug. Aber er ist einfach untragbar geworden. Er ist nicht in der Lage, dieses Unternehmen in irgendeiner Form rumzureißen und wieder raufzubringen. Wieso sickt das keiner ein? Wieso ist der noch immer da? Jedes andere Unternehmen hätte 50 Mal ausgetauscht. Sie war sogar in der Lage, Bobby Kotick auszutauschen, der finanziell eine wirkliche große Koryphäe war, aber halt sonst untragbar. Aber das ist im Businessbereich ja normalerweise wurscht. Aber der Typ, der ist sowohl vom Ruf her inzwischen untragbar, aufgrund der Skandale von seinen besten Freunden bei Ubisoft und sonstige Geschichten und wer weiß, ob er da beteiligt war, und finanziell auch komplett untragbar.
Ja. Aber er hat noch den Einfluss, dass sie ihn nicht absägen können.
So eine Katastrophe, auch in diesem Tencent-Deal. Und da hat Tencent selbst dafür gepusht, dass der noch drin bleibt. Ich verstehe es nicht. Mir tut das leid. Ich kenne Leute, die bei Ubisoft arbeiten. Und das ist einfach eine Katastrophe.
Ja. Ja. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ich stimme dir voll ganz zu. Es ist halt einfach so. Es ist, ja. Es ist leider, wie es ist. Und das könnte halt wirklich Ubisoft auch noch schaden, wenn da nicht irgendwie ein Umdenken passiert.
Und Microsoft, das wird ja noch, steht da noch, jetzt habe ich kurz nur durchgeschaut, was da noch steht. Microsoft hat die letzten 10 Jahre Business verfolgt, was sich nachträglich als unrealistisch herausgestellt hat. Du machst da Abo-Modell und finanzierst deine AAA-Games über dieses Abo-Modell. Sie sind draufgekommen, sie brauchen ungefähr 100.000 Leute bei dem Preis, den sie haben. Sind aber dann bei 30, 35 Millionen quasi stehen geblieben. Haben, egal wie viele Spiele sie gebraucht haben, egal welche Spiele sie gebraucht haben, es nicht geschafft, über diese 35 Millionen rauszugehen. Logische Lösung für sie war, den Preis zu erhöhen. Plötzlich sind sie von 35 Millionen auf 30 Millionen abgesackt und haben noch weniger Geld damit verdient als vorher. Was für mich die logische Schlussfolgerung zulässt, dieses Businessmodell ist nicht tragbar. Weil wenn selbst Microsoft mit ihrer kompletten Ökosystem und mit 80 Milliarden Ausgaben in Activision und sonstiges nicht in der Lage ist, den Game Pass wirtschaftlich zu betreiben, dann funktioniert das einfach nicht.
Ja.
Und das liegt halt auch wieder daran, dass ein Spiel inzwischen fucking 500 Millionen kostet.
Das ist es eben. Es ist alles, ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Abschaffen werden sie den Game Pass eh nicht bei Microsoft.
Na, aber sie haben ja schon angekündigt, dass Call of Duty erst ein Jahr später erscheint und sowas. Und,
ja, genau, das haben sie.
Dadurch
haben.
Machen sie ihn definitiv, sie sind auch mit dem Preis wieder runtergegangen und mit sowas machen sie ihn wirtschaftlicher. Und ich schätze den Game Pass auch für die viele Variation an kleinen, hauptsächlich Indie-Spielen, die ich ausprobieren kann, die ich dann teilweise vielleicht durchspiele, ah, aber dann sind sie doch 3 Stunden durch und so. Die AAA-Vollpreistitel interessieren mich in den meisten Fällen eigentlich nicht einmal. Mhm. Das heißt, ob jetzt das Call of Duty drin ist, nicht drin ist, in einem Jahr drin ist, es könnte mich nicht weniger interessieren. Das ist, das sind nur wahrscheinlich sogar 2 Icons im Menü, die ich überspringen muss, weil es wieder mal als Single- und Multiplayer getrennt gelistet ist, damit man sich nur 500 GB runterladen muss und nicht die ganzen 2 TB, wenn man Multiplayer spielt oder keine Ahnung.
So viel ist es immer noch nicht, aber es ist schon scheiße viel, ja. Das ganze viel ist noch nicht.
Ja.
Ja. Gut, ja, ich denke, aber damit können wir den Podcast für heute schließen.
Wir sind guter Dinge für Nintendo, hätte ich behauptet.
Ja, wir sind gute Dinge für Nintendo. Das sollten wir hier nochmal betonen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns hier zuzuhören und habt auch ein bisschen was dabei, ja, Neues erfahren, neue Ansichten mitgenommen. Ihr dürft uns natürlich gerne eure ganze Meinung zu dem Thema, zu dem Podcast und so weiter in die Kommentare schreiben. Würde uns auch interessieren, wie ihr das alles seht. Und wenn ihr mehr solche Podcasts wollt, dann dürft ihr das natürlich auch gerne schreiben. Dann wissen wir das. Und vielleicht gehen wir auch auf das Thema, was weiß ich, in einem Jahr nochmal ein und schauen, was sich bis dahin getan hat.
Ja, der allgemein. Also ich will ja immer solche Business-Podcasts zu einem Zeug einbringen und ihr haltet es mir immer davon ab. Also wenn die Hörer mich mehr, meine sinnlosen Zahlen, die in meinem Kopf hin und her schwirren, zum Besten geben, damit sie nicht ganz sinnlos sind, bitte gern.
Ja.
Ansonsten bin ich ja grundsätzlich, wie ich letztens gelesen habe, untragbar aufgrund von der Menge der Flüche, die ich abbringe. Also finde ich wunderschön. Deswegen bin ich ja wieder da.
Ja. Also, es ist halt jeder ein bisschen anders. Also, es gibt ein paar Leute, die sind da ein bisschen
empfindlicher. Aber genau, jedem das Seine.
Das einfach nicht so gerne.
Jedem das Seine. Ich entschuldige mich, aber ich wurde nicht besser erzogen, leide unter mehreren psychischen Schäden und habe einfach aufgeben. Nennen wir es so. Und ich habe noch kein Kind. Das heißt, ich muss daheim noch nicht aufpassen. Wenn das einmal kommen sollte, dann wird sich das sowieso noch einmal drastisch ändern. Hoffe ich zumindest.
Also hofft drauf, sein Kind bekommt, dann flucht er vielleicht auch weniger im Podcast.
Yes!
Vielleicht.
Wie ich allen immer sage, es ist in frühestens 9 Monaten soweit.
Ja. Gut, damit würde ich sagen, sind wir jetzt fertig für heute. Nächste Woche gibt es dann den Star Fox Podcast, der eigentlich schon für heute geplant war. Mit dir und weiteren Personen.
Ja, wir wollen jetzt nicht spoilern. Wobei.
Nein, deswegen sage ich ja.
Aber wen auch immer wir das jetzt spoilern, der hat mir 1,5 Stunden zugehört. Also der hätte es eigentlich schon fast verdient.
Ja.
Aber nur fast.
Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Ja, noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer den Podcast hört und bis zum nächsten Mal.
Frohe Weihnachten!